Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Den Willen Gottes erkennen. Das ist es, was wir alle, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, auch wirklich wünschen. Den Willen Gottes zu erkennen. Die Frage stellt sich, wie erkennt man den Willen Gottes? Was ist der Wille Gottes überhaupt? Und dazu lesen wir einen Teil der Lebensgeschichte bzw. ein bestimmtes Ereignis von einem Propheten im Alten Testament, nämlich vom Propheten Samuel. Wir lesen aus 1. Samuel Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Heil? Er sprach: Ja, es bedeutet Heil. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Shammah. Er aber sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch übrig, der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Amen.
Welch ein seliges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Da ist Friede statt Jammer, da ist Leben statt Tod. Durch das Blut rein gewaschen, noch viel weißer als Schnee, bin ich frei von den Sünden, frei von Jammer und Weh. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Welch ein seliges Wandeln in des Heilandes Kraft. Er, der Weinstock des Lebens, nährt die Rebe mit Saft. Eigenes Wollen und Wesen soll gekreuzigt mir sein. Es soll Jesus, nur Jesus, in mir wohnen allein. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Welch ein seliges Warten, Tag für Tag auf den Herrn. Bald wird Jesus erscheinen, seht, der Tag ist nicht fern. Darum lasset uns bleiben in Gemeinschaft mit Gott. Da ist Friede und Freude, da ist Leben statt Tod. Weil der Heiland mich liebt und sich selber mir gibt, bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost. Bin ich fröhlich und selig und in Hoffnung getrost.
Meine Lieben, den Willen Gottes erkennen. Für wen ist das nicht wichtiger als für einen Propheten, einen Diener Gottes, einen Mann Gottes, der vollzeitlich, berufsmäßig, könnte man fast sagen, den Willen Gottes erkennen und tun soll. So wie dies Samuel tun sollte. Samuel, der berufen war, dem Herrn zu dienen, ihm nachzufolgen und von Gott auserwählt war, um dem Volk Israel als Mahner, aber auch als Wegweiser und Leiter voranzugehen und den Willen Gottes weiterzugeben. Wir sehen ganz klar im Neuen Testament, nach Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, dass das nicht etwas ist, was einigen wenigen vorbehalten ist, den Willen Gottes zu erkennen, sondern dass Gott will, dass wir alle seinen Willen erkennen. Seinen Willen auch für unser Leben ganz persönlich. Denn durch die vollkommene Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, wo er Sünde, Tod und Teufel besiegt hat, wo der Vorhang im Tempel zerriss, der Zugang zum Himmel geöffnet wurde, durch die vollkommene Erlösung Jesu Christi, seinen am Kreuz vollbrachten Sieg, haben wir die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, das neue Leben zu haben, die Gewissheit des ewigen Lebens und aus der Gemeinschaft mit Gott den Willen Gottes zu erkennen und in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu leben. Wir lesen ganz am Anfang in der Bibel bei der Schöpfungsgeschichte und bei der Erschaffung des Menschen, dass Adam geschaffen wurde zum Ebenbild Gottes. Aber durch die Sünde wurde dieses Ebenbild Gottes zerstört, pervertiert, verfälscht. Und in Jesus Christus haben wir die Möglichkeit, wieder zu dem zu werden, wozu wir bestimmt sind von Gott. Nämlich zu Menschen in Gemeinschaft mit ihm. Zu Menschen, die ihm von Herzen nachfolgen, in inniger Verbindung mit dem Allmächtigen stehen und aus seinem Willen heraus, aus seinem Segen heraus und aus seiner Fülle heraus leben. Wir lesen und sehen in der Geschichte, die wir in 1. Samuel 16 gelesen haben von Samuel, dass es auch damals nicht einfach so klar war, dass ein Prophet den Willen Gottes auf jeden Fall erkannte. Auch Samuel musste darum ringen, den Willen Gottes zu erkennen. Und interessant ist, er hatte nicht den Willen Gottes auf die ganze Dauer seines Auftrages hin gesehen. Er ging dorthin zu Isai, nach Bethlehem, ohne dass er wusste, welchen genau Gott auserwählt hatte zum König. Das wusste er noch nicht. Er wusste zwar, und Gott hatte ihm das gesagt, ich werde dort einen zum König ersehen, den ich mir ersehen habe zum König, den sollst du dort salben, im Haus Isais, des Bethlehemiters. Aber welchen es war, das wusste Samuel noch nicht. Für ihn war also ganz entscheidend, wie konnte er den Willen Gottes erkennen? Wir werden sehen, was wichtige Etappen waren, damit er den Willen Gottes erkennen konnte und auch was allfällige Hindernisse waren anhand dieser Geschichte. Wir tun dies anhand von 7 Punkten.
Musik.
brauch ich einen Führer. Im Sturm, Gebraus, in dunkle Nacht, da such ich heim. Die sichere Zuflucht hab ich in Jesus. Drum sing ich froh und frei mein Liederschall.
Ich find allein den Weg nicht heim. Ich find allein
den Weg nicht heim.
Ich brauch den Herrn,
dass er mit mir geht und mir im Kampf zur Seite steht. In diesem Leben, da brauch ich einen Führer. Im Sturm, Gebraus, in dunkle Nacht, da such ich heim. Die sichere Zuflucht hab ich in Jesus. Drum sing ich froh und frei mein Liederschall.
Oft geht's durch Not,
oft geht's durch Not.
Mein Weg ist schwer,
mein Weg ist schwer.
Doch Jesus mein,
doch Jesus mein geht immer mit.
Mein Schrein befreit mein Herz von aller Pein. In diesem Leben, da brauch ich einen Führer. Im Sturm, Gebraus, in dunkle Nacht, da such ich heim. Die sichere Zuflucht hab ich in Jesus. In dunkle Nacht, da such ich heim. Die sichere Zuflucht hab ich in Jesus. Drum sing ich froh und frei mein Liederschall.
Der erste Punkt, was war die Vorgeschichte? Samuel hatte ja schon mal jemanden zum König gesalbt, nämlich Saul. Saul wurde zum König gesalbt, aber Saul war ungehorsam und Gott musste ihn verwerfen. Gott konnte ihn nicht mehr weiter brauchen als seinen Gesalbter, seinen Diener. Über den Ungehorsam von Saul musste Samuel ihm ernst sagen, Gehorsam ist besser als Opfer, denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. 1. Samuel 15, Vers 23. Gott sagte dem Samuel, ich kann Saul nicht weiter gebrauchen, ich verwerfe ihn. Und das hatte Samuel zutiefst betrübt. Samuel war traurig darüber. Wir lesen das in Vers 35, im letzten Vers vor unserem Kapitel. Und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Samuel trug Leid über Saul. Das war die Situation, in der sich Samuel befand. Samuel war traurig. Er trug Leid. Das, was passiert war, konnte er einfach nicht darüber hinwegkommen. Dass Saul, der doch so gut begonnen hatte, Gott ungehorsam war und Gott ihn verwerfen musste. Das schmerzte ihn. Wir sehen, wie Samuel mit innerem Engagement, mit Liebe auch zu Saul da war. Und er hatte für Saul gebetet. Er hatte um Saul Leid getragen. Gott musste ihm dann sogar sagen, er soll das nicht mehr tun. In Vers 1: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Gott konfrontiert Samuel mit seiner Situation, wo er traurig ist, wo er geprägt ist von dem, was passiert war, wo er geprägt ist von dem, was ihm an Leid, an Schmerzen passiert war. Samuel war geprägt von der Vergangenheit. Er selber hatte nichts falsch gemacht, Samuel, sondern Saul. Aber dennoch hatte das Samuel betrübt, hatte das Samuel zutiefst traurig gemacht und prägte ihn. Samuel war geprägt von diesem Leid, von dieser Traurigkeit. Er war geprägt von der Vergangenheit. Und er trug Leid. Er kam nicht darüber hinweg. Und Gott spricht. Bevor Gott ihm den Willen zeigen konnte, welcher zum neuen König gesalbt werden soll, musste Gott ihm zeigen und bewusst machen, hey, hör auf mit deinen Prägungen, in denen du verwurzelt bist, jetzt. In dem Leid, wo du drin steckst. In der Vergangenheit. Schließe ab. Trag nicht mehr weiter Leid um ihn. Der erste Punkt: Es ist wichtig, dass wir uns unserer eigenen Prägungen, unserer eigenen Vergangenheit bewusst werden und diese ablegen können. Häufig steht dies als Hindernis im Weg, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Es ist wichtig, dass wir vergessen, was dahinter ist, wie es der Apostel Paulus sagte, und uns ausstrecken nach dem, was vorne ist. Abschließen. Wir alle haben irgendwelche Prägungen. Vielleicht selbstverschuldete, vielleicht Prägungen, die uns zugefügt wurden. Leid, das wir tragen, weil wir Schweres erlebt haben. Weil wir in einer Situation waren, wo, wie man so sagt, Schicksalsschläge uns sehr geprägt haben. Es gibt verschiedene Prägungen. Oder hier der Ungehorsam des Sauls, den Samuel geprägt hatte. Es ist wichtig, all diese Prägungen zum einen sich bewusst zu machen und abzulegen, indem wir uns durch das Wort Gottes aufrütteln lassen. Nicht verharren in festgefahrenen Wegen. Samuel hätte jetzt einfach weiter sitzen und Leid tragen können. Er hätte das sogar machen können, indem er sagt, ja, aber Gott, du hast doch ihn erwählt. Ich habe ihn doch gesalbt in Übereinstimmung mit deinem Willen damals. Jetzt kannst du ihn doch nicht einfach verwerfen. Samuel hätte zu diskutieren beginnen können. Gott, warum hast du das überhaupt zugelassen? Hättest du nicht die Macht und die Möglichkeit gehabt, Saul zu bewahren, dass er in diesen Ungehorsam fällt? Und so weiter. Samuel hätte sich in Diskussionen, in Gedanken, in seinen Gefühlsbewegungen hineinversenken können. Das alles hätte ihn blockiert und verhindert, dass er den Willen Gottes für die Zukunft erkennt. Das alles hätte gemacht, dass er so besetzt und belegt gewesen wäre durch seine Prägungen, durch seine Vergangenheit, dass er nicht bereit gewesen wäre für die Zukunft. Gott wollte Samuel den Blick öffnen für die Zukunft, ihm einen neuen Auftrag geben, ihn als seinen Diener weiter brauchen, ihn zum Segen setzen. Und dafür war nötig, dass er zuallererst sagte, warum trägst du noch Leid? Wie lange trägst du noch Leid? Es ist schön zu sehen, wie Gott dem Samuel hier nicht Vorwürfe macht. Er packt ihn auch nicht hart an und sagt, so, jetzt ist Schluss, fertig. Sondern er konfrontiert ihn mit seiner Situation und sagt, hey, wie lange trägst du noch Leid? Er macht Samuel, auch hier sehen wir Gottes Liebe darin, bewusst, was sein Zustand ist, und sagt ihm, jetzt fülle dein Horn. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden. Mit diesem ersten Punkt verbunden, dem Ablegen der eigenen Prägungen der Vergangenheit, gehört dazu das Annehmen des Auftrages Gottes. Ablegen der eigenen Prägungen der Vergangenheit, auch des eigenen Willens, und das göttliche Ich will zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass der Herr sagt, Ich will. Dass das göttliche Ich will auch über unserem Leben aufgerichtet ist und steht. Gott sagte, ich will dich senden zu den Bethlehemiter. Hätte Samuel jetzt gesagt, aber ich will, dass Saul König bleibt, dann wäre das göttliche Ich will kollidiert mit dem menschlichen Ich will. Und es wäre nicht weitergegangen. Samuel hätte nicht den Willen Gottes erkennen und tun können und segensreich weiterwirken können. Es war nötig, dass Samuel sich unter das göttliche Ich will stellt, den eigenen Willen ablegt. Am liebsten hätte er gehabt, sein Wunsch wäre gewesen, dass Saul wieder von Gott angenommen wird. Dass Saul zutiefst Buße tut und Gott in seiner Barmherzigkeit den Saul wieder annimmt. Er hätte sicher dies und jenes andere gerne gewünscht. Aber er musste seinen eigenen Willen ablegen und das göttliche Ich will annehmen. Den Auftrag Gottes, wo Gott sagte, ich will dich senden. Diese Sendung Gottes akzeptieren. Gott spricht. Dieses Reden Gottes betrachten wir häufig noch nicht mal als den Willen Gottes erkennen. Aber es gehört schon dazu. Nämlich, wo Gott sagt zuallererst, lege ab und unterstelle dich meinem Willen. Sag ja zu dem, was ich jetzt vorhabe mit dir. Wir möchten am liebsten schon einen 5-Jahres-Plan Gottes vor Augen haben. Wir möchten am liebsten schon wissen, was Gott genau will, bis in alle Details. Dass wir so wie bei einer Matrix dann durchgehen könnten und genau wissen, wo wir sind. Das Handeln Gottes ist ganz anders. Das sehen wir auch hier in dieser Geschichte. Der erste Punkt, um den Willen Gottes im Leben erkennen zu können, sehen wir anhand dieser Geschichte das Ablegen der eigenen Prägungen, der eigenen Vergangenheit, von dem, was uns belastet, in welcher Form auch immer, das Ablegen des eigenen Willens und das Ja-Sagen zum Willen Gottes, zu seinem Auftrag. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Gott spricht, nicht in alle Details. Er sagt nicht genau, wie es weitergeht, sondern er sagt einfach mal, fülle dein Horn, das ist der nächste Schritt. Bevor er überhaupt aufbrechen kann, sollte er es das Horn füllen und dann hingehen. Und er zeigte ihm, ich will dich dort gebrauchen, denn ich habe dort mir einen zum König ersehen. Und Samuel, seine erste Reaktion, ah, wie soll das gehen? Geht doch nicht. Kann doch nicht funktionieren. Wie kann ich hingehen? Saul wird erfahren und mich töten. Der Saul, um den er Leid getragen hatte, vor dem hat er jetzt Angst. Wie soll das gehen? Wenn Saul das vernimmt, dann. Samuel hatte Befürchtungen, hatte Angst und sah ein großes Wenn und Aber vor Augen. Das ist ein weiterer Punkt, der sich häufig dem Erkennen und dann natürlich auch dem Tun des Willens Gottes in den Weg stellt. Dass wir, noch bevor wir überhaupt den Willen Gottes detailliert erkennen können oder genau sehen, was zu tun ist, schon Schwierigkeiten sehen, schon Probleme sehen. Noch bevor der Herr überhaupt genau alles gesagt hat, schon sehen wir, unmöglich, kann doch nicht funktionieren, geht doch nicht, Achtung und dort, und das könnte passieren, und dort ist ein Problem. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. Und lasst uns auf keinen Fall hier mit Fingern auf Samuel zeigen. Es gibt verschiedenste Leute, die sahen immer wieder Probleme. Zum Beispiel Mose. Er sollte hingehen, das Volk leiten, hingehen, zu Pharao sprechen. Ja, aber ich kann nicht sprechen. Und dann irgendwann mal sagte Mose sogar, ah, such dir einen anderen. Er sah Probleme. Oder denken wir auch an Jesaja. Jesaja, der sagt, ja, aber ich habe unreine Lippen. Wie soll ich dein Zeuge sein? Geht doch nicht. Oder denken wir an Jeremia. Ich bin zu jung. Geht nicht. Die werden nicht auf mich hören. Denken wir an Hananias. Ja, aber der Saulus, ich habe gehört, der hat so viele schon verfolgt, als Gott ihm den Auftrag gab, zu ihm zu gehen. Wie schnell haben auch wir dieselbe Reaktion? Der Herr will zu uns sprechen, beginnt unser Leben zu leiten, lässt uns den ersten, zweiten Schritt erkennen und dann sehen wir schon ein Unmöglich oder eine Schwierigkeit oder geht nicht, kann ich nicht, ist nicht möglich. Was kann geschehen? Was bedeutet denn das? Und wenn das passiert und so fort, wir sehen ein Unmöglich nach dem anderen. Wir sehen eine Schwierigkeit nach der anderen, die auf uns zukommt. War das unbegründet, was Samuel hier sagte? Nein, das stimmte schon. Seine Befürchtungen hatten Hände und Füße, nämlich die Tatsache, Saul wird es erfahren und mich töten. Saul war wütend über Samuel. Und Saul in seinem Jähzorn, er war ein jähzorniger Mann, wir lesen das später im Zusammenhang mit David, in seinem Jähzorn hätte er problemlos auch Samuel töten können, ja. Also, die Einschätzung von Samuel über die Situation war durchaus realistisch. Und dennoch stand das im Wege, dass Samuel weiter den Willen Gottes erkennen konnte. Die Angst, das Wenn, was passiert dann? Was machte Samuel? Er sagte es Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Angst und Wenn und Aber können aufkommen. Aber es ist wichtig, dass wir in unserem Leben, wenn wir Angst haben, wenn wir Befürchtungen haben, wenn uns Dinge bedrücken, belasten, wenn wir eine Einschätzung treffen, die uns vielleicht beschwert und wo wir wirklich Angst haben über eine Situation, dass wir das nicht in uns reinfressen oder einfach in uns herumdrehen, sondern dass wir das dem Herrn sagen, so wie es Samuel tat. Samuel sagte es Gott. Er sagte ihm, aber schau doch. Er betete, er sagte das dem Herrn. Immer wieder sehen wir in der Bibel, dass wenn der Herr seinen Willen beginnt zu zeigen, wenn er Aufträge gibt, dass Angst entstehen kann, dass es Situationen geben kann, denen wir nicht gewachsen sind, die nach unserer realistischen Einschätzung unser Vermögen übersteigen und so weiter. Wie wichtig, dass wir dann das dem Herrn sagen. Also Angst und Wenn und Aber erkennen und ablegen, vor dem Herrn hinlegen. Alle eure Sorge, gilt auch hier, alle eure Sorge werft auf ihn. Wie geht's weiter? Denn er sorgt für euch. Und genau das hat hier Samuel erlebt. Denn er sorgt für euch. Gott hat Samuel den nächsten Schritt gezeigt. Samuel hätte jetzt sagen können, ja, aber eigentlich wäre mir viel wichtiger gewesen, jetzt zu wissen, welcher von diesen Söhnen es ist. Dann hätte ich so vielleicht etwas versteckt zu ihm gehen können, so unbemerkt, inkognito, zum Isai gehen und sagen, du, ruf mir mal deinen achten Sohn. Hä? Der ist's denn. Dann hätte man da gar kein großes Aufsehen machen müssen. Wäre das nicht praktischer gewesen? Dann hätte Samuel gut kalkulieren und überlegen können, wie packe ich es jetzt am besten an, um dort nach Bethlehem reinzukommen, unbemerkt. Nein. Samuel, er wusste noch nicht den ganzen Willen Gottes. Auch hier, er wusste noch nicht alles. Aber er wusste den nächsten Schritt. Und diesen nächsten Schritt hatte Gott ihm offenbart. Gott ist auf seine Ängste und seine Befürchtungen eingetreten, indem er ihm gesagt hat, der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Gott zeigt ihm den Weg, wie er vorgehen soll, zeigt ihm den nächsten Schritt. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbest, den ich dir nennen werde. Also, der nächste Schritt war, er soll jetzt also diese Kuh nehmen, hineingehen, Isai zum Opfer laden und dort werde ich dir weitere Anweisungen geben. Gott überfordert den Samuel nicht, sondern zeigt ihm einfach den nächsten Schritt. Samuel war ein Prophet, ein Diener Gottes, der schon seit Jahren dem Herrn nachfolgte. Wir wissen, er ist im Tempel in Rama aufgewachsen. Also er war sich gewohnt, auf die Stimme Gottes zu hören. Aber auch er wurde von Gott liebevoll und behütend geleitet. Gott fordert von uns die Bereitschaft, dass wir ablegen und uns seinen Willen öffnen. Aber er überfordert uns nicht. Stellen Sie sich vor, wenn Gott uns seinen ganzen Willen für unser Leben zeigen würde. Uiui. Vielleicht würden wir dann plötzlich sagen, oh, was da in 10 Jahren auf mich zukommt, uiuiui, das schaffe ich nie. Oder vielleicht würden wir eingeschnappt und denken, haha, in 5 Jahren, das wird cool werden. Wie gut, dass der Herr uns Schritt für Schritt führt. Er will uns so viel zeigen, wie nötig ist. Er zeigt uns nicht eine hell beleuchtete Autobahn, sondern gibt uns das Licht als Leuchte für unseren Fuß, für den nächsten Schritt. Auch das gehört dazu, Ja zu sagen zum Herrn und zu seinem Weg. Ja zu sagen, in welcher Form und wie er uns seinen Willen kundtun will. Nicht sagen, ich will jetzt so und so viel schon sehen, sondern bereit zu sein zu dem, was der Herr uns zeigen will. Und er zeigt uns genug. Der Herr zeigte Samuel diesen Moment, wie er vorgehen soll, damit er in Rama gut reinkommt und das machen kann.
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich mich fest daran halte, wird mein Weg gerade sein. Dann wird mein Weg gerade sein. Ist der Weg auch schwer? Daran halte, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein. Angst mich plagt, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein.
Und Gott sagt er ihm als Drittes: Da will ich dich wissen lassen. Wir haben es gelesen. Da will ich dich wissen lassen, Vers 3, was du tun sollst. Gott führt, das ist unser dritter Punkt, Schritt für Schritt. Das braucht manchmal Geduld. Das braucht manchmal Geduld, weil wir eben nicht alles aufs Mal sehen. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, wenn wir unser Leben ganz Jesus Christus hinlegen und sagen, mein Herr und mein Gott, dann führt er Schritt für Schritt. Dann lässt er uns nicht irgendwo einfach hängen. Denken wir an das Volk Israel. Das Volk Israel wurde nicht in der Wüste einfach hängen gelassen, sondern die Wolken und die Feuersäule war da und ging weiter zum gegebenen Zeitpunkt oder blieb stehen. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist bei den Wolken und der Feuersäule beim Volk Israel? Das Volk Israel hatte ja verschiedene Male gemurrt. Sie waren recht geübt im Murren in der Wüste. Und auch hier wehe, wenn wir auf das Volk mit Fingern zeigen, denn wir murren wegen viel kleineren Dingen, als wegen täglich nur Manna und Wachteln. Bei uns beginnt das Murren manchmal schon viel früher. Aber auch in den Momenten, wo das Volk gemurrt hatte, die Wolken und die Feuersäule war da. Es heißt nirgends und plötzlich verschwand die Wolkensäule. Oder plötzlich war die Wolkensäule weg und nicht mehr da. Sondern die Wolkenfeuersäule war da, auch dann, wo das Volk untreu wurde. Gott blieb treu, ließ sein Volk nicht fallen. Es kann sein, dass wir ungeduldig werden. Es kann sein, dass wir sogar zu murren beginnen. Es ist wichtig, das zu erkennen und abzulegen, ja. Aber wir wollen uns auf Gottes Gnade stützen und ihm für seine Gnade, für seine Vergebung, für seine Hilfe danken. Er ist da und ruft uns und will, dass wir Schritt für Schritt ihm nachfolgen, Schritt für Schritt bereit sind, seinen Willen zu erkennen, dafür auch geduldig sind. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, Vers 4, und kam nach Bethlehem. Samuel hörte, was der Herr ihm sagte, er erkannte aus Gottes Wort den nächsten Schritt und, was machte er? Er handelte danach. Er hörte und handelte. Er sagte nicht, ich will jetzt aber noch mehr wissen oder das noch genauer oder kam nicht immer wieder mit neuen Fragen, sondern er hörte und handelte danach. Als ich ein kleiner Junge war und es im Winter noch etwas mehr Schnee gab, auch hier, da hatte ich mal so Plastikskier geschenkt bekommen. Und das war schön, besonders wenn man den Skilehrer in der Familie hatte. Konkret, mein Vater hatte sich bereit erklärt, mir zu zeigen, wie man auf diesen Dingen steht. Also mir zu erklären, wie man das machen soll. Und hier beim kleinen Abhang, gerade neben der Straße, also wirklich relativ flach, man musste sich fast anschubsen, dass man überhaupt vorwärts kam, stand ich auf den Skiern und hätte runterfahren sollen. Ich wusste, ich habe gehört, wie man das macht, aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Und habe meinem Vater durchlöchert mit Fragen. Ja, aber hier. Und wenn das ist und das. Habe ziemlich viel gefragt. Und mein Vater sagte irgendwann mal so, jetzt fahr doch einfach. Mach doch einfach. Sprich nicht immer, sondern mach was. Für die Schweizer, er hatte dann einen Ausdruck geprägt, der sich doch tief in meinem Unterbewusstsein verankert hat scheinbar. Er sagte mir, Schwatzbassi. Das ist einer, der viel schwatzt. Schwatzbassi. Und das war für mich eine gute Lehre. Ich wusste genau, was zu tun war. Aber statt zuzugeben, dass ich Angst habe, habe ich meinen Vater mit Fragen gelöchert. Und natürlich für mich als kleiner Junge gescheite Fragen, clevere Fragen. Wie machen wir es doch häufig auch mit Gott so? Wir erkennen den nächsten Schritt, den wir tun sollten. Wir erkennen, wo wir was loslassen sollten, wo wir den nächsten Schritt wagen sollten. Aber wir haben Angst, vielleicht Angst vor dem Versagen, vielleicht Angst vor irgendwelchen Dingen oder sind nicht bereit, was loszulassen und so weiter. Und die Konsequenz, Wir beginnen zu diskutieren oder zu beten und beten und beten und beten, können Gebetskämpfe führen, können Gebetsnächte machen. Und Gott würde uns vielleicht am liebsten sagen, so, jetzt bete doch nicht ständig, sondern handle mal. Mach jetzt. Samuel hatte Gott gesagt, was ihn beschäftigte, was ihn bewegte. Aber nachher war nicht mehr die Zeit zum Beten, sondern zum Handeln. Es ist wichtig zu beten. Es ist wichtig und gut, dass wir dem Herrn alles hinlegen dürfen. Und wir sollen natürlich betend handeln. Aber das Beten kann auch zu einer Ausrede werden, damit man nicht handelt. Wenn der Herr mir zeigt, dass ich an einem Punkt falsch bin, dass ich irgendwo zum Beispiel von etwas geprägt bin, von der Vergangenheit oder irgendetwas, das ihm nicht gefällt, dann muss ich nicht beten, 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 sondern handeln, bereinigen, mich demütigen, ordnen und nicht beten weiter, sondern handeln. Samuel hörte Gottes Wort, hörte Gottes Stimme und handelte danach. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Vers 4. Und wir, das, was der Herr uns sagt, was er von uns möchte, was klar ist. Und der Herr sagt und spricht zu uns immer wieder durch sein Wort. Tun wir das? Wir möchten vielleicht einen Lebensplan vor Augen haben. Und der Herr möchte uns zuerst sagen, ja, aber jetzt mach doch mal das, was ich dir gezeigt habe. Lass los, was du gebunden hältst. Gib frei, was du gefangen hältst und so weiter. Mach doch endlich mal das. Und dann kann ich dir den nächsten Schritt zeigen. Hören auf Gottes Wort und handeln. Es ist wichtig, auf Gottes Wort zu hören. Wir haben viele Bibelverse, die genau das ausdrücken. Wie wichtig es ist, den Willen Gottes zu erkennen, indem wir auf Gottes Wort hören. Aber dann gehört auch das Handeln dazu. Wir kommen zu unserem nächsten Punkt, zum Punkt 5. Nämlich, Samuel ging dort hinein und lud die Familie Isais zum Opfer ein. Sagte auch den Leuten, ich bin gekommen zu opfern, heiligt euch. Ging es wirklich um das? Oder war das eine faule Ausrede? Von Gott autorisiert eine Ausrede? Nein, natürlich ging es in zweiter Linie dann auch darum, dass aus dem Hause Isais einer zum König gesalbt wurde. Aber die Grundlage dafür war das Geschenk Gottes, war die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes. Und der Ausdruck dafür im Alten Testament war das Opfer. Anders gesagt, Gott zeigte dem Samuel, um deinen Auftrag auszuführen, um weiter meinen Willen erkennen zu können, stütze dich auf die Tatsache, dass du opferst. Stütze dich auf die Tatsache des Opfers für Gott und des Heiligens. Was bedeutet das für uns? Um den Willen Gottes erkennen zu können, sollen wir uns auf das Opfer stützen. Und zwar auf das Opfer, das ewig gültig ist. Nicht auf eine Kuh, nicht auf ein Schaf, sondern auf das Lamm Gottes, das am Kreuz vollbrachte Opfer. Samuel stützte sich auf dieses Opfer und wies sowohl Isai wie auch die Leute in Bethlehem auf das Opfern hin. Wie wichtig ist es, damit wir den Willen Gottes erkennen, dass das Opfer Jesu Christi, das, was Jesus Christus für uns getan hat, wirklich aufgerichtet ist und unser Leben prägt, unseren Alltag, unser Handeln bestimmt. Er sagte den Leuten, Samuel, heiligt euch. Zeigte ihnen, es ist wichtig, dass wir für den Herrn bereit sind, für den Herrn geheiligt sind. Ganz wichtig auch für uns. Um den Willen Gottes erkennen und im Willen Gottes leben zu können, ist es wichtig, dass wir das Opfer Jesu Christi vor Augen haben und bereit sind, uns heiligen zu lassen. Uns heiligen und zubereiten zu lassen durch das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Der Mittelpunkt dieser ganzen Handlung in Rama war das Opfern. Darum drehte sich alles. Ist das Opfer Jesu Christi der Mittelpunkt unseres Lebens? Das Wort vom Kreuz in unserem Leben in der Mitte aufgerichtet?
O Jesu, ich wär so gern heilig und rein. Ach, wohntest und wohntest du in mir allein. Zerbrich jeden Götzen und ende mein Weh. O, wasch mich im Blute jetzt weißer als Schnee. Weißer als Schnee, ja, weißer als Schnee. O, wasch mich im Blute jetzt weißer als Schnee.
O Jesu, ich bring dir als Opfer alles, was irgend ich bin oder hab.
Ach, komm mich zu segnen aus himmlischer Höhe und wasch mich im Blute jetzt weißer als Schnee.
Warte voll Sehnsucht auf dich, komm heilend, erneuere und heilige mich. Du willst nicht, dass eines getäuscht von dir geht. Ach, wasch mich im Blute jetzt weißer als Schnee. Weißer als Schnee, ja, weißer als Schnee. Oh, wasch mich im Blute jetzt weißer als Schnee.
Samuel, er plauderte nicht, sondern er sagte so viel, wie nötig war und nicht mehr. Und er wies im Gehorsam zu dem, was Gott gesagt hatte, zuallererst auf das Opfer hin. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Wie schnell kann es vorkommen, dass wir einen Teil des Willens Gottes erkannt haben und dann beginnen zu plaudern. Beginnen, den Leuten davon zu erzählen. Der Herr hat mir das gezeigt, der Herr hat mir das offenbart, der Herr hat mir dies und jenes gezeigt. Und dann spricht man darüber und macht's nicht mehr. Sehr häufig kann dann vorkommen, dass weil wir so viel sprechen, wir den Willen Gottes nicht mehr tun können. Oder weil wir so viel sprechen, bereits Widerstände auftauchen und der Feind sich aufmacht, und das ist zuzuschreiben, unserer Unvorsicht, unseres unweisen Verhaltens. Samuel handelte hier in der Weisheit Gottes. Er redete so viel wie nötig, so viel wie der Herr ihm gesagt hatte, aber nicht mehr. Auch hier ist wichtig, dass wir, wenn der Herr uns seinen Willen zeigt und damit wir den Willen Gottes erkennen können, nicht einfach immer reden oder da und dort uns besprechen und machen, sondern aus der Stille heraus, wie es Samuel hatte, aus dem Hören von Gottes Wort heraus, dann so viel reden und tun, wie der Herr uns gezeigt hat. Und dann geht's weiter. Vers 6. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel. Also, er sieht den Eliab. Eliab war beeindruckend. Groß, von schöner Gestalt. Und er dachte, ach, da steht der Gesalbte des Herrn. Er war beeindruckt von dem, was er sah. Interessant, er hat hier nicht gebetet und hat nicht gesagt, oh Herr, das ist er sicher. Nicht wahr? Sondern er war überzeugt, da steht er. Das ist er. Da steht der Gesalbte des Herrn. Und Gott hat die Notbremse gezogen und gesagt, stopp, der ist's nicht. Auch Samuel, seit Jahrzehnten in der Nachfolge, seit Jahrzehnten geübt im Hören auf Gottes Stimme, seit Jahrzehnten in der Gemeinschaft mit dem Herrn, lässt sich plötzlich blenden von dem, was vor Augen ist. Und von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen Vorstellungen. Er kombiniert der Älteste, großgewachsen, stattlich anzusehen, der muss es sein. Wir sehen hier eine Gefahr, die uns beim Erkennen des Willens Gottes treffen kann. Nämlich, der Herr beginnt uns Schritt für Schritt zu zeigen und plötzlich beginnen wir wieder selber zu kombinieren. Beginnen wieder mit unseren eigenen Gedanken diese zu wälzen und zu denken, ja, aber das könnte so sein und das ist es sicher und das steckt dahinter und so weiter. Unser eigenes Denken, unser eigenes Beeindrucktsein von diesem oder jenem, unser Sehen kann zu einem Hindernis werden, dass wir den Willen Gottes erkennen. Und Gott spricht wieder zu Samuel. Wir sehen hier, Gott sieht das Herz an. Er sieht auch das Herz von Samuel an. Und er weiß, dass Samuel ihm aufrichtig nachfolgen will. Er lässt ihn hier nicht in das Abseits laufen und denkt, okay, lass ich Samuel mal an die Wand rennen, bis er sich so richtig den Kopf anschlägt und nachher zeige ich ihm dann, welcher es ist. Nein. Durch sein Wort ermahnt Gott den Samuel und sagt, Achtung, stopp, der ist es nicht. Gott bewahrt den Samuel vor einem Fehler. Gott bewahrt den Samuel vor dem Fehler, dass Samuel beeindruckt von dem, was er sieht, beeindruckt von dem, was er denkt, eine falsche Entscheidung trifft und falsch handelt. Gott in seiner Gnade spricht zu Samuel, dass er seinen Willen wieder erkennt und zeigt ihm, Achtung, der ist es nicht. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und er gibt ihm gerade noch eine Lektion im geistlichen Sehen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Und zeigt damit dem Diener Gottes, lass dich nicht beeindrucken von dem, was du siehst. Lass dich nicht beeindrucken von dem, was vor Augen ist. Lass dich nicht blenden, sondern beginne mit meinen Augen zu sehen. Ich sehe das Herz an. Gott sieht das Herz an. Und Samuel hatte begriffen. Beim nächsten, bei Abinadab, der dann kam, und nachher Schammah, da hat Samuel nicht mehr gesagt, oh, der ist sicher, sondern hat sofort gesagt, na, der ist es auch nicht. Samuel erkannte, dass seine eigenen Gedanken und sein eigenes Sehen, sein eigenes Beeindrucktsein seinen Blick vernebeln und verhindern, dass er den Willen Gottes erkennt. Und ließ das los, legte das ab. Wichtig auch für uns, dass wir das erkennen. Der Herr spricht zu uns und sagt uns, lass dich nicht von dem, was du siehst, beeindrucken. Lass dich nicht von den Äußerlichkeiten beeindrucken. Lass dich nicht von deinen eigenen Gedanken und Kombinationen und so weiter beeindrucken. Lass dich nicht von deinen eigenen Einschätzungen beeindrucken und prägen, sondern sei bereit, mit meinen Augen zu sehen. Oder anders gesagt, lass dir deine Augen öffnen. Interessant, einer nach dem anderen ging durch. Bei jedem musste Samuel sagen, nein, der ist's nicht. Und dann war der siebte durch. Dann hätte Samuel sagen können, ups, jetzt jetzt sind alle durch. Da ist etwas schiefgegangen. Das mit dem Willen Gottes erkennen hat doch nicht so ganz geklappt. Jetzt sind alle durch, ist keiner mehr da. Die Situation ist eindeutig, oder? Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Hat mich der Herr hier jetzt enttäuscht? Habe ich seinen Willen doch nicht erkennen können? Spricht der Herr nicht mehr zu mir? Die Situation ist doch so offensichtlich, sind alle durch, keiner ist mehr übrig. Was machte Samuel? Er fragte Isai, sind das alle Knaben? Und da rückte Isai raus mit der Sprache, ja, es gibt ja noch einen, der Jüngste, der ist auf dem Feld, der hütet die Schafe. Und Samuel ganz konsequent sagte, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht widersetzen, bis er hierher kommt. Samuel war entschieden im Hören und im Handeln gemäß Gottes Willen. Auch wenn er in eine Situation kam, die für ihn etwas schwierig war. Stellt euch vor, 7 Jungs gingen da durch und bei jedem sagte Samuel nein. Ich bin überzeugt, auch nach dem 4., 5., 6. hat Samuel sich langsam auch gefragt, welche ist's wohl? Langsam wird's knapp mit der Auswahl. Habe ich was falsch verstanden? Oder lässt mich Gott jetzt hängen? Nein, so hat er nicht gedacht. Sondern er hielt fest, er hat die Lektion begriffen, er hielt fest an Gottes Wort. Er klammerte sich auch in dieser Situation, die menschlich gesprochen unverständlich war und nicht ganz erklärbar. Er klammerte sich in dieser Situation an Gottes Wort. Er hielt an Gottes Wort und Gottes Zusage, Gottes Verheißung fest. Es wird kein Jota dahinfallen. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr. Auf Gottes Wort ist Verlass. Wenn unser Erkennen des Willens Gottes auf eigene Empfindungen, auf eigene Kombinationen, auf eigene Erfahrungen und so weiter gegründet ist oder auf das, was uns irgendjemand gesagt hat, dann kann das ins Wanken kommen, zu Recht. Hingegen, wenn wir in unserem Glaubensleben gegründet sind auf Gottes Wort, dann auch, wenn es schwierig wird, auch wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, auch wenn es ganz eng wird, der 7. geht durch, ja? Auch wenn wir nicht genau wissen, was jetzt geschieht, wir halten fest an Gottes Wort und wissen, der Herr führt uns zum Ziel. Seine Berufung kann ihn nicht gereuen. Er wird das angefangene Werk vollenden. Er lässt uns nicht hängen. Und auf dieser Grundlage bekommen wir die Weisheit, im richtigen Moment auch richtig zu reden und zu handeln. Für Samuel bedeutete das, er sagte, sind das wirklich alle gewesen? Auf den Gedanken muss man auch noch kommen in dem Moment. Sind das wirklich alle gewesen? Stellt euch vor, das sind ja 7 Söhne da und er hatte kein vom Zivilstandsamt, vom Einwohnermeldeamt, ein Register vor sich, dass er genau sah, welche Söhne kamen jetzt in welche Reihenfolge und wie viel waren es. Sondern er bekam diesen Gedanken von Gott geschenkt in dem Moment, zu fragen, sind das jetzt alle? Wenn wir an Gottes Wort festhalten, auf Gottes Wort und auf das Fleisch gewordene Wort Gottes, auf unseren Herrn Jesus Christus gegründet sind, in seinem Wort der Bibel verankert sind, dann schenkt er uns im richtigen Moment, auch dann, wenn es unverständliche Situationen gibt, uns die Weisheit, das richtige Handeln, das richtige Reden. Wir halten fest an Gottes Wort und erleben, wie der Herr uns zum Ziel führt, wie er Segen schenkt.
Wir halten fest und bleiben treu dem teuren Gottes Wort. Es ist uns immer wieder neu, ist unser Schwert und Wort. Wir halten fest, es bleibt dabei. Das Bibelwort ist wahr, was kümmert uns der Weltgeschrei? Der Pfad ist steil, doch klar. Wir bleiben treu, Herr Jesus, dir, auf ewig sind wir dein und möchten auf der Erde hier ein helles Zeugnis sein. Wir halten fest und bleiben treu, Herr, hilf du uns dabei. Wir sagen's allen ohne
dir, auf ewig sind wir dein und möchten auf der Erde hier ein helles Zeugnis sein. Wir halten fest und bleiben treu. Herr, hilf du uns dabei. Wir sagen's allen ohne Scheu. Nur Jesu Blut macht frei.
Er salbte den David. Der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. David wurde reich gesegnet und Samuel wurde als Werkzeug dafür gebraucht. Und dann, Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Samuel ging dann wieder zurück. Er tat den Willen Gottes, er erkannte den Willen Gottes, er tat den Willen Gottes und dann ging es weiter. In der Einstellung, ich bin ein unnützer Knecht, ich habe das getan, was ich zu tun schuldig war. Er ließ sich nicht feiern und bejubeln. Hey, habt ihr jetzt gesehen, wie gut ich das gemacht habe? Ohne dass Saul da Wind davon bekommen hat? Ganz clever, nicht wahr? Und David, gell, denke daran, wegen mir bist du gesalbt worden zum König. Ich erwarte dann eine extra Spende mal von dir. Nein, nicht von alledem. Sondern er tat den Willen Gottes, er kannte den Willen Gottes, er tat den Willen Gottes und folgte weiter demütig dem Herrn nach auf dem Weg. Wir halten fest, unsere 7 Punkte nochmals in der Kurzübersicht, die wir hier sehen anhand der Geschichte von Samuel, wo es darum ging, wie konnte Samuel den Willen Gottes erkennen. Erstens, der Herr macht uns aufmerksam auf eigene Prägungen, auf die eigene Vergangenheit. Wir sollen diese bewusst werden und sie bewusst ablegen, uns reinigen lassen, befreien lassen. Auch den eigenen Willen ablegen, um bereit zu werden, den Willen Gottes überhaupt zu erkennen und zu sehen. Gott spricht zu uns, spricht Stück für Stück. Und es kann sein, dass dann auch Angst aufkommt, Wenn und Aber aufkommen in unserem Herzen. Was tun? Angst und Wenn und Aber zugeben. Zugeben und dem Herrn sagen. Im Gebet hinlegen, vor ihm ausschütten. Hinlegen und ablegen. Der dritte Punkt, der Herr führt, Schritt für Schritt. Dort will ich dich wissen lassen, welcher es ist. Der Herr führt Schritt für Schritt. Das bedeutet, dass wir Schritt für Schritt gehen sollen. Und das braucht auch Geduld. Geduld auch im Erkennen des Willens Gottes, uns in den Zeitplan Gottes einzufügen. Der vierte Punkt, hören auf Gottes Wort, auf Gottes Stimme. Hören und die Dinge, die der Herr uns zeigt, auch tun, hören und handeln. Nicht meinen, alles sofort erkennen zu wollen und zu müssen. Es kann sogar sein, dass der Herr plötzlich nicht mehr zu uns spricht, weil er sagt, ja, jetzt mach mal das, was ich dir schon gezeigt habe. Das, was du schon erkannt hast. Auf mein Beispiel, bevor du lernst, Slalom zu fahren, fahr jetzt endlich mal den Hang runter. Hören und handeln. Der fünfte Punkt. Samuel sollte bei seinem Besuch das Opfer in den Mittelpunkt stellen. Alles, was er tat, eingebettet und getragen von diesem Opfern und vom Heiligsein vor dem Herrn. Es ist wichtig, dass das Opfer, das Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat, der Mittelpunkt unseres Lebens ist, uns trägt und wir uns heiligen lassen durch ihn. Heiligen, um den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Der sechste Punkt. Trotzdem können plötzlich wieder eigene Gedanken, eigenes Kombinieren, eigenes Sehen aufkommen. Der Herr ermahnt uns dabei und zeigt uns, dass das nicht der richtige Weg ist. Sobald eigenes in uns aufkommt, eigenes Sehen, Fühlen, Denken, Einschätzen, Kombinieren und so weiter, der Herr erinnert uns daran durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, das Ablegen. Nicht diskutieren, nicht fragen, nicht große Geschichten machen, sondern sagen, Herr, ja, ich möchte mit deinen Augen sehen. Nicht mit eigenem, sondern mit deinen. Das eigene Denken ablegen. Und der siebte Punkt, auf dem Weg des Erkennens des Willens Gottes und des Tuns des Willens Gottes kann es Unerwartetes geben. Der siebte ist schon vorbei, der siebte Junge. Ja? Es kann unerwartete Situationen geben, schwer verständlich. Herausforderungen, neue. Wir wollen festhalten an Gottes Wort. Denn seine Verheißungen gereuen ihn nicht. Was er zusagt, das hält er gewiss. Und festgegründet auf sein Wort, auf die Bibel Gottes Wort, festgegründet auf das fleischgewordene Wort Gottes, auf Jesus Christus, gehen wir vorwärts. Demütig, nachfolgend, in der Gewissheit, der Herr führt uns und bringt uns zum Ziel. Will uns segnen und zum Segen setzen. Wie Samuel hier für David, für das Haus Isais und für das ganze Volk Israel zum Segen gesetzt wurde, so will der Herr auch uns segnen und zum Segen setzen. Für viele, auch in unserer Umgebung. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, dass du uns deinen Willen zeigen willst. Bitte, Herr, rede du weiter zu uns. Deck uns auf, wo wir in falschen Gebundenheiten oder Prägungen noch da sind, wo es Dinge gilt abzulegen, loszulassen. Bitte, Herr, schenk, dass wir bereit sind, deinen Willen zu erkennen, bereit sind, Ängste abzulegen und von dir überwinden zu lassen. Danke, dass du in deiner Gnade und Barmherzigkeit, in deiner Kraft und in deinem Sieg die Fülle für uns bereit hast. Dass du uns nicht enttäuschst, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns nicht fallen lässt, wenn wir mit aufrichtigem Herzen dir nachfolgen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns Schritt für Schritt führst. Und bitte, auch bei allen Fragen, vielleicht mit allen persönlichen Situationen, wo Entscheidungen anstehen, wo es darum geht, deinen Willen zu erkennen, bitte lass uns zur Ruhe kommen. Lass uns zur Ruhe kommen und deck auf, wo wir noch blockiert sind. Mach uns frei, dass wir mit deinen Augen die Situation sehen können, mit deinen Gedanken denken können und so erkennen können, was der nächste Schritt ist, den du möchtest. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen. Amen.
Das höchste meines Lebens.